Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin.
Servus, Tobias.
Andreas, wir haben in der Vergangenheit den einen oder anderen Gast gehabt, die in ihren, also wir stellen ja jedem Gast bei uns immer so eine obligatorische letzte Frage, die lautet dann, was hat dich irgendwie während deiner Karriere beeinflusst, inspiriert und so weiter? Wo bist du gerne tätig? Das haben die also auch im Verlauf dann der eine oder andere schon mal gesagt. Da fiel aber häufiger das Wort Open Logistics Foundation. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ich habe gedacht, dass oder von der Beschreibung her ist es halt eben dann irgendwie ein Meet and Greet der Prominenz in der Logistik, wo man also sich entsprechend einbringen kann. Und ja, wie wir halt eben dann immer so sind, schreiben wir das einfach mal in den Titel rein, lassen dann so ein bisschen die Vorbereitung drüber laufen und schauen, was wir am Ende dann halt eben dazu finden. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, über die Open Logistics Foundation. Ich habe mit OpenAI, und das ist dann immer so unser erster Ansprechpartner an der Stelle, der uns dann also die ganz groben Informationen gibt, der gibt einem da ehrlicherweise gar nichts. Aber ich habe dem dann also ein bisschen was dazu gegeben. Was ist denn die Open Logistics Foundation? Und dann hat er also den coolen Titel dazu gefunden: Treiber der digitalen Revolution in der Logistik. Das war es dann auch, was von ChatGPT dazu kommt. Aber ich fand den Titel auf jeden Fall mal geil. Das kann ChatGPT ganz gut. Ja, von daher wollen wir jetzt mal wieder etwas zurück zu den Fakten kehren und wollen uns die Open Logistics Foundation etwas näher anschauen. Wenn man auf die Seite der Open Logistics Foundation geht, dann wird man dort sehr schnell auf vier große Namen treffen. Das ist Rhenus, das ist der Duisport, DAXA und DB Schenker. Das sind die sogenannten Gründungsmitglieder, die 2021 die Open Logistics Foundation gegründet haben. Und etwas kurz danach liest man dann also auch sehr viel vom Fraunhofer Institut. Ja, weiß ich nicht. Also das sind so Namen, ne? Jetzt gucke ich dich an und also da passiert ja bei uns was in der Logistik. Das sind ja so die großen Player in der Logistik, die halt eben dann da was haben. Hattest du an der Stelle schon mal irgendwas davon gehört von der Open Logistics Foundation?
Also aus dem Kontext der Gründer jetzt nicht, ist natürlich immer spannend, wenn man diese Namen liest und dann auch verschiedene Handlungsfelder, wie jetzt Duisport, natürlich mit dem Hafenbezug, DAXA Schenker, so eher aus der gleichen Richtung, aber Rhenus vielleicht auch noch als Generalist in der Logistik. Wenn man das als Team versteht, dann ist es schon wieder spannend, weil es ein diverses Team ist. Ich hatte nur, ähnlich wie du, ein paar Kontakte zu Leuten, die gesagt haben, ich engagiere mich dort, es ist spannend, was dort passiert. Und deshalb, ja, ist es interessant, hast du was dazu gefunden, in welcher Form man sich mit welchem Zweck dort gegründet und zusammengesetzt hat?
Genau,
Oder ja.
habe ich. Ich habe auf der Seite vom Fraunhofer habe ich eine ganz interessante Passage gefunden, die ich einmal vorlesen würde. Und zwar steht dort: Die Open Logistics Foundation wurde 2021 von Rhenus Duisport, DAXA und DB Schenker gegründet, hatte ich gerade schon gesagt. Die Initiative zur Gründung einer neutralen Stiftung ging vom Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik im Rahmen des Projektes Silicon Economy aus. Die unabhängige gemeinnützige Stiftung hat das Ziel, gemeinsame Open-Source-Lösungen für Logistik und Supply Chain Management zu finden. Dazu etabliert die Innovationsgemeinschaft de facto Standards und entwickelt Tools und Dienstleistungen, die von allen Akteuren der Branche genutzt werden können. So, und jetzt finde ich, wird es richtig, richtig spannend, weil letzten Endes siehst du, wie du hast es gerade gesagt, sehr große Unternehmen an der Stelle ein Format finden, sich zusammenzuschließen, um gemeinschaftlich, und da kommt dann wieder ChatGPT dazu, mit dem Treiber der digitalen Revolution in der Logistik. Aber das ist ja ehrlicherweise schon so ein ordentlicher Schlag auf den Tisch, muss ich sagen, ne? Also wenn sich da solche Größen der Logistik an einen Tisch setzen, sicherlich dem Eigennutz geschuldet, ne? Also jeder kann da was und dann werfen sie halt eben ihr Know-how an der Stelle zusammen, um dann halt eben Open Source Lösungen zu finden, die in der Logistik verwendet werden können. Fand ich das also echt eine spannende Darstellung, die da beim IML steht.
Genau, und es hat ja auch schon ein paar Mal funktioniert in der deutschen Wirtschaft. Wenn ich
Genau.
hier de facto Standard lese, muss ich an die deutsche Industrienorm, die DIN-Norm denken. oder auch im Automotive-Bereich, wo man sich ja auch auf sehr viele Standards geeinigt hat, um so der Branche in der Effizienz zu helfen und eben nicht Sachen mehrfach zu entwickeln und dann wieder aneinander vorbeizuarbeiten. Und wenn es hier sogar noch weitergeht, entwickelt Tools und Dienstleistungen. Das kennt wahrscheinlich jeder, der Open Source das erste Mal hört. Dieses Open kommt eben aus diesem Open Source-Gedanke. Wir entwickeln Software, die dann von jedem genutzt werden kann, die gemeinschaftlich entwickelt wurde, wo es keine Lizenzmodelle oder ähnliches gibt, sondern wo man, sind so die erfolgreichsten, Wikipedia ist wahrscheinlich das bekannteste und erfolgreichste Open Source-Projekt, wo eben die Gesellschaft mitarbeitet. Teilweise auch unentgeltlich sich dort engagiert, um eben für, also pro bono, für alle etwas zu schaffen, was allen hilft, ja.
Naja, und was ja umgedreht in einem logistischen Umfeld auch jede Menge Kosten einspart. Ne? Also jetzt gehst du hin und sagst, der Duisport, Rhenus, Schenker und DAXA entwickeln für sich halt eben dann irgendwelche Schnittstellen, vielleicht WMS-Programme, TMS-Programme oder weiß das ich was alles. Die werden sie auch zweifelsfrei haben, aber der Austausch dann ist ja für den Kunden dann immer schwierig. Ne? Also heute bin ich Kunde von einem derer, habe entsprechend eine Schnittstelle und bin dann so ein Stück weiter dran gebunden, was dem Unternehmen an der Stelle hilft, weil ich meinen Kunden gebunden bekomme. Aber letzten Endes ist halt eben dann der Schwenk auf einen anderen Dienstleister sehr, sehr umfangreich. Gleichzeitig verhindert es dann aber halt eben auch die Kombination untereinander, miteinander. Ne? Und eine derartige Initiative sorgt ja letzten Endes dafür, dass es, naja, nehmen wir das mal angestrebt, vielleicht einen Branchenstandard gibt, auf dem halt eben dann zum Beispiel die Dienstleistungen dieser Unternehmen halt eben entsprechend laufen und digital ausgetauscht werden. Und nicht jeder sein eigenes Format dabei hat. Bestes Beispiel sind ja dann also immer Handy-Ladekabel. Ne? Da gibt es ja dann das eine große Unternehmen, das macht halt eben alles anders als die anderen. So sorgt es halt eben für eine gewisse Einheitlichkeit und halt eben dann am Markt auch für einen gewissen Branchenstandard, der sowohl denen, die es entwickeln, entgegenkommt, dadurch, dass sie halt eben nur einmal den Invest haben und nicht mehrfach entwickeln müssen, gleichzeitig aber halt eben auch den Endanwendern, weil es für sie deutlich einfacher ist und die Auswahl an der Stelle dann halt eben auch einfach größer ist.
Genau, und wir hatten es auch mehrfach in, sag mal, Podcast-Folgen, wo es vor allem um die Supply Chain ging. Sobald jemand über das eigene Unternehmen hinausdenkt, kommen wir heute ja oft an den Punkt, dass wir in unseren Systemen ein Stück gefangen sind. Ne? Der Lieferant nutzt andere Systeme wie der Händler, der Transporteur nutzt wieder andere Systeme und übergreifende Systeme. Es gibt Ansätze, es gibt Versuche. Aber welches Unternehmen verlässt sich auf eine Webplattform für die Gesamtabwicklung, die nicht in der eigenen Hand liegt oder wo man nicht selbst mitbezahlt? Ne? Und da ist noch so ein gewisser Gap zwischen dem idealen Arbeiten in einem Ökosystem, in einem System und dem, was heute passiert in der Kleinteiligkeit der Systemlandschaften. Und jetzt sprechen wir hier von übergreifend. Da muss nur jeder für sich mal in seiner Firma gucken, wie die Systemlandschaft aussieht. Auch dort wird es vielfältigste Landkarten geben, weil die Sachen einfach gewachsen sind in den meisten Fällen. Und da ist dieser Ansatz, der Open Logistics Foundation hier schon eigentlich die nächste Stufe der Evolution, ne, kann man sagen.
Ja, ist ja letzten Endes auch das, was wir in der Digitalisierung immer predigen, ne? Sprecht miteinander, arbeitet zusammen, denkt das Thema End-to-End durch und denkt vor allen Dingen über die eigenen Unternehmensgrenzen hinaus, im Sinne der Effizienz für die Supply Chain, aber halt eben auch im Sinne der Vorteile für den Endkunden.
Also interessant ist jetzt, weiß nicht, ob du in die Richtung gegangen bist, aber wie ist denn diese Organisation dann aufgebaut, damit das funktioniert?
Aufgebaut, also es gibt eine gewisse Struktur der Organisation. Dort gibt es also ein Board of Directors. Rhenus, DAXA, Schenker sitzen da drin. Da gibt es dann also ein Board of Trustees. Da sitzt zum Beispiel ein Michael ten Hompel vom Fraunhofer drin, beziehungsweise eine Nachfolgerin. Der Duisport BLG Logistics sitzt da, also auch im Board of Trustees. Und dann gibt es logischerweise entsprechende Partnerunternehmen und Unterstützer, die das Ganze dann halt eben an der Stelle finanzieren. Finanziert wird es über den Förderverein Open Logistics e.V. Der dort dann halt eben die Kosten in dem Rahmen, wie sie halt eben dann vorhanden sind, ja, fördert und dann halt eben versucht. Der spannendere Teil, und das ist wahrscheinlich das, was du meinst, die Funktionsweise davon, da gibt es also den sogenannten Community-Gedanken. Da gibt es also drei Bereiche. Da gibt es die Open Ideation. Dort schreibt die Open Logistics Foundation dazu, dass sie Menschen dazu bringt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zusammenzubringen. Open Ideation ist der erste Schritt zur neuen Open Source Lösung. So entstehen Projekte, die der gesamten Branche helfen, die Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern. Das ist jetzt natürlich erstmal so ein Werbespruch, den man da schreibt. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Man kann aber auf der Seite der Open Logistics Foundation da halt eben dann auch tiefer abtauchen. Man sieht, an welchen Themen die arbeiten. Man sieht ein Community Board, wo also in halbjährlichen Sitzungen dann halt eben die Themen abgedatet werden, wo man sieht, was hat jetzt gerade Fokus, wer arbeitet da dran, wer treibt das. Leider ist es mir nicht gelungen, dann also bis aufs letzte Arbeitspapier mit runterzugehen. Ich habe nur die quasi also dann die Kickoff-Veranstaltungsthemen dort gesehen. Man kann aber sehr tief rein, und das ist dann halt eben wahrscheinlich auch das, wo der eine oder andere bei uns aus dem Podcast dann halt eben drin war oder beziehungsweise drin ist und dort sich halt eben mit seiner Expertise entsprechend einbringt, weil er gefragt wurde, weil er Interesse daran hat, sich einzubringen, dort entsprechend für die Logistik etwas mitzugestalten. Der zweite Punkt ist das Thema Open Source. Open Source hat das Potenzial, die Digitalisierung in der Logistik auf die nächste Stufe zu heben. Wir haben gerade darüber gesprochen, es führt zur Entwicklung von de facto Standards und gibt den Unternehmen gleichzeitig mehr Flexibilität bei der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen. Und der dritte Teil ist dann die Participation. Mitglieder der Open Logistics Foundation profitieren von einem vielfältigen Wissen- und Ideenaustausch. Alle Projekte widmen sich Themen, die für den gesamten Bereich der Logistik und Supply Chain relevant sind. Insofern geht es da ganz am Ende darum, für die Logistik entsprechende Standards zu entwickeln, die dann halt eben über die Community der Anwendung dann halt eben live genommen werden und in der Anwendung dann halt eben verwendet werden. Man sieht bei der Open Logistics Foundation in diesem Community Board entsprechend, was die Pain Points sind. Ich habe mal die größten dabei rausgenommen. Da beschäftigt man sich mit dem Thema des Emission Reporting, mit einer Driver App, mit Train and Wagon Information. Das heißt also so in Richtung EAN 128 für die Bahn. Oder halt eben für den eigenen Wagen. Wir packen euch aber gerne dann auch nochmal den Link zu dem Community Board rein, der Idea Collection von der Open Logistics Foundation. Da könnt ihr dann selber reinschauen. Da passiert jetzt nicht tagtäglich was, aber es passiert halt eben was und man kann dort relativ tief reingehen. Man sieht zum Beispiel, dass auf dem Thema der Driver-App, also der Fahrer-App, und das ist ja ehrlicherweise ein großes Thema, ne? Es gibt viele Insellösungen, es gibt URLs, es gibt eigene Apps, es gibt Zeitfenstermanagementsysteme an der Stelle, die damit arbeiten. Letzten Endes ist ja der wahre Wert immer darin zu finden, ich sehe, wo der Fahrer ist und kann ihn halt eben entsprechend besser steuern. Das findet der Disponent gut. Das findet letzten Endes der Empfänger gut oder auch der Versender, weil er daran orientiert halt eben weitere Schritte eingehen kann. Aber es gibt halt eben an der Stelle nichts, was branchenübergreifend oder beziehungsweise in der Branche sich etabliert hat, so dass es halt eben jeder nutzt. Wären wir heute Fahrer und würden auf Digitalisierung stehen, hätten wir wahrscheinlich alleine 50 verschiedene Apps und nochmal 70 weitere URLs auf dem Handy gespeichert, um halbwegs irgendwie unsere Anlieferung hinzukriegen. Insofern ist es ein riesiger Painpoint, um den man sich dort kümmert und halt eben entsprechend versucht, einen Branchenstandard zu entwickeln, der dann halt eben entsprechend ausgerollt werden kann. Das Thema ist in der sogenannten Prototype Stage. Das kann man dort auch sehen, worum es da geht. Allerdings ist der Eintrag schon etwas älter und man kann in dem Forum dann gerade nicht ganz genau sehen, wo es ist, was in der Prototype Stage gemacht wird. Und vor allen Dingen, wie der weitere Zeitstrahl an der Stelle aussieht.
Genau, also da kommt jetzt auch so vielleicht ein bisschen die Bewertung mit rein. Ne? Wenn ich ein geschlossenes System habe und will innerhalb von 3 Monaten ein Tool ausrollen, dann wird sich derjenige wahrscheinlich jetzt nicht hier in das Forum begeben und mal gucken, was da passiert. Aber was die Open Logistics Foundation eventuell tatsächlich ist, der nächste Schritt, wenn ich die 50 Apps auf meinem Handy habe und wir einigen uns zwischen 5, 6 Partnern oder als Spediteur gehe ich auf meine Partner zu und von hier wird eine Lösung geboten, dass man sagt, wir gehen auf diese Lösung, sie deckt ab, was wir benötigen, sie hat eine breite, sag ich mal, fundierte Hintergrundstruktur, so würde ich es ausdrücken, sodass auch gewährleistet ist, dass es in 3 Jahren noch funktioniert und in 4 Jahren noch läuft und nicht irgendwie eine Firma verkauft wird und dann wird das Produkt eingestellt, weil das Produktmanagement sich dagegen entschieden hat, es weiterzuentwickeln. Also das ist jetzt natürlich spannend, ne? Als Spediteur, als Fahrer oder als mit dem Transport verbundene Person geht es ja darum, eine Lösung zu finden für Logistiker und da ist es interessant, in welchem Tempo gelingt es hier dieser doch, sag ich mal, sehr schlagkräftigen Truppe, so würde ich es jetzt mal ausdrücken, ne, mit Schenker und Renus, die Schwergewichte auch dabei, jetzt tatsächlich Lösungen zu entwickeln. Wie viel an Vorabstimmung findet da statt? Wie lange dauert es? Wie schnell einigt man sich da drauf? Ist es eher ein ständiges sich wieder drehen und es kommt doch nichts bei raus? Oder ist es zielbezogen und man kann hier mit Erfolgen aufwarten und kann dann auch das einschätzbar machen? Wie lange braucht denn die Open Logistics Foundation von der Festlegung, dass man sich in einem Projekt um ein Thema kümmert, bis zur Umsetzung? Und das ist schon spannend, ne, weil man hier ein breites Themenfeld hat. Wir kennen es aus anderen Initiativen wie dem E-Lieferschein mit einer GS1, mit einer Telekom dabei. Auch das hat ja viele Monate gedauert, viele Jahre teilweise, bis dort eine Lösung nutzbar war. Und hier ist jetzt spannend, wann sind Lösungen nutzbar und etablieren sie sich dann so am Markt, wie man sich das erhofft oder wird schwieriger. Das ist spannend. Aber der Ansatz ist mega gut und ist tatsächlich die nächste Stufe. Ja.
Genau. Und ich denke, wenn man, also letzten Endes in der Logistik ist man ja auch so ein bisschen zum Erfolg verdammt, würde ich jetzt sagen. Ne? Also ich glaube, keines der Unternehmen, egal wie viele Unterstützer da jetzt hinterstehen, hat also die Zeit, sich da jetzt bei einem Thema 3 Jahre lang im Kreis zu drehen. Ne? Ich denke, da ist man dann auch unternehmerisch ausreichend versiert, um zu sagen, das Thema lassen wir jetzt sterben, da setzen wir jetzt nichts mehr rein, aber dafür versuchen wir ein anderes zu lösen. Die Themen an sich, die dort stehen, die sind ja schon riesig. Ne? Und von daher diese geballte Power dort zusammenzufügen, zu fokussieren auf ein Thema rauf und dann halt eben auch zu schauen, du hast gerade den E-Lieferschein angesprochen, das hat gedauert, aber jetzt ist letzten Endes halt eben auch eine Lösung da, die sehr userfreundlich am Ende dann funktioniert. Die auch das Potenzial hat, ein Standard zu werden. Ne? Ist sie aktuell noch nicht, bewegt sich aber und die Userzahlen werden halt immer mehr und die halt eben dann auch letzten Endes auf diesen Zug draufspringen, sind also jetzt auch nicht irgendwelche Wald- und Wiesenlieferanten oder Spediteure, sondern das sind große Gesellschaften, die dort halt eben damit reingehen. Das heißt also so dieser Ansatz der Marktdurchdringung, der fängt an, der geht los. Dann ist es ja auch so, ja, dieses Schneeballsystem, ne, fängt das mal an, den Berg runterzurollen, nimmt er immer mehr auf und wird halt eben entsprechend immer größer, sodass er unten dann halt eben nicht mehr zu stoppen ist. Und man stelle sich einfach mal vor, die schließen sich jetzt also wirklich da ein Jahr zusammen mit der Driver-App entwickeln dort etwas, was dann also übergreifend genutzt werden kann, auch vom Hinterwäldler aus dem allerletzten Rumänien, der also noch mit Nokia 3210 arbeitet oder irgend sowas. Nichts gegen Rumänien, nichts gegen Nokia, aber halt eben dann diese große Bandbreite an Technik, die an der Stelle dann halt eben dort unterwegs ist und letzten Endes halt eben auch das Thema der Fahrer mit dem Subdienstleister, des Subdienstleisters. Das sind ja so die großen Herausforderungen und man stellt sich immer vor, die kommen also mit der Lösung dann raus, die in der Branche entsprechende Vorteile gibt. Dann hat sich die ganze Nummer ja schon gelohnt, ja.
Genau, also es ist, ich will jetzt nicht den Spaßverderber machen hier, aber der Blick in die Softwareentwicklung, also gibt positive Beispiele, es gibt aber natürlich auch, sagen wir mal, Open Office und Ähnliches. Es gab ja auch schon im Browser-Bereich Open Source-Lösungen, die über kurz oder lang dann mit der Power von einzelnen sehr zielgerichteten Unternehmungen Lösungen von zielgerichteten Unternehmungen, großen Playern wie Google nicht mithalten konnten. Aber hier ist schon spannend. Ja. Also gelingt es dort, was zu etablieren? Gelingt es dort vielleicht auch nur, die de facto Standards zu definieren? Will man dann tatsächlich in die Tools reingehen? Will man tatsächlich in die Dienstleistungen reingehen? Vertraut man diesen Systemen? Baut man auf diese Systeme? Oder gibt es irgendwann wieder einen Schwenk, ähnlich wie gesagt bei Open Office, und auf einmal hast du doch wieder Microsoft dort, weil jemand sagt, ja, da ist es aber von der Verbindlichkeit her, ich bezahle dafür, dann habe ich auch eine Leistung und ich weiß, es deckt auch meine Sonderfälle ab, weil es ein breiteres, weil es mehr Invest gibt in das Thema oder so. Also es ist spannend. Der Ansatz ist sehr ehrenwert und denkt sehr nach vorne. Interessant ist, wie setzt man jetzt Sachen um? Wie schafft man das im Vergleich zu einem Startup, was sich sehr frei bewegen kann, sehr schnell entscheiden kann? Ja. Schaffen es die Strukturen hier auch so schnell zu entscheiden und schnell umzusetzen? Und dann wird man sehen, was rauskommt. Ja. Und vielleicht haben wir ja mal jemanden hier von der Open Logistics Foundation, der seine Insights teilen kann und der uns da ein Stück mitnimmt und vielleicht unser Unwissen jetzt auch aufklären kann und sagen kann, ja, okay, das lösen wir so und da gehen wir so und so ran. Das wäre schon spannend.
Allerdings. Insofern haben wir es durch. Und wenn einer bis hierhin gehört hat und sich dazu in der Lage sieht, dort mehr Insights zu geben, meldet euch gerne. Wir freuen uns darauf. Wir würden gerne mehr dazu erfahren. Aber wir erstmal jetzt nur so von außen auf die Internetseite und auf das, was also in der Presse dazu steht, zurückgreifen können. Es wäre sehr spannend, da mal im Podcast drüber zu sprechen. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Jetzt wisst ihr zumindest ansatzweise, was die Open Logistics Foundation kann. Und der Nächste, der es bei uns im Podcast dann halt eben mal wieder erwähnt, können wir dann darauf verweisen, dass wir jetzt auch was dazu haben. Ich fand es sehr lehrreich, sehr spannend, was dort passiert. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns dann nächste Woche bei der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, euch einen schönen Abend, viel Spaß und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Gut.